Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Nina Bust-Bartels und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Losen ist ja eigentlich fair, weil alle haben die gleichen Chancen. Aber sollten wir wichtige Entscheidungen, zum Beispiel ob jemand zur Bundeswehr muss oder nicht, wirklich per Los entscheiden?
Eine wichtige Frage durch Los, also durch den blinden Zufall, entscheiden zu lassen, das erscheint auf den ersten Blick höchst problematisch. Und wir haben meistens ein irgendwie unbehagliches Gefühl dabei, wenn wichtige Entscheidungen ausgelost werden.
Das ist Barbara Stolberg-Rillinger, unsere Rednerin heute im Hörsaal. Sie ist Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin.
Entscheidung dem Zufall anzuvertrauen, ist natürlich gewissermaßen eine Kapitulation der Vernunft. Es bedeutet ja zuzugeben, dass man hier mit Rationalität nicht wirklich weiterkommt.
Trotzdem wurden in der Geschichte immer wieder wichtige Entscheidungen per Los getroffen.
Zum Beispiel, welcher Arzt muss in der Stadt bleiben, wenn eine Pestepidemie ausbricht? Ja, das ist praktisch der sichere Tod. Welcher Arzt muss bleiben?
Und auch heute noch wird das Los zur Entscheidungsfindung eingesetzt. Wann das sinnvoll sein kann, das erklärt Barbara Stolberg-Rillinger in ihrem Vortrag. Sie hat ihren Vortrag am 22. April 2026 gehalten und ihr Vortrag heißt »Warum nicht losen? Über den Sinn von Zufallsentscheidungen«.
Ja, vielen Dank. Guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, dass ich heute nochmal wieder die Gelegenheit habe, hier bei VHS Wissen Live mitzumachen und über Losentscheidungen zu sprechen. Das ist ein Thema, das sich ja neuerdings wieder ziemlicher Aufmerksamkeit erfreut. Eine wichtige Frage durch Los, also durch den blinden Zufall, entscheiden zu lassen, das erscheint auf den ersten Blick höchst problematisch. Und wir haben meistens ein irgendwie unbehagliches Gefühl dabei, wenn wichtige Entscheidungen ausgelost werden. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Denn entscheiden soll natürlich nach unserem grundsätzlichen Verständnis immer auf dem Abwägen von Gründen beruhen. Dem Abwägen von Gründen im Hinblick auf bestimmte Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wollen ja gerecht, wir wollen richtig vernünftig planen und entscheiden. Während wenn man eine Entscheidung durch das Los trifft, dann heißt das ja, dass man diese Entscheidung eben nicht kontrollieren kann. Ja, man liefert sich dem blinden Zufall aus. Andererseits stellt man aber, wenn man genau hinsieht, fest, dass Losverfahren in zahllosen, ganz unterschiedlichen Bereichen immer schon in der Geschichte angewendet worden sind und bis heute angewendet werden. Losverfahren haben eine sehr lange und sehr prominente Geschichte und diese Geschichte ist keineswegs zu Ende. Und gerade jetzt, wie gesagt, haben wir ja in verschiedenen Zusammenhängen wieder erhitzte Diskussionen über das Losen. Es lohnt sich also auch historisch etwas genauer hinzusehen. Und die Frage ist, wann und warum kann es eben vielleicht doch sinnvoll sein, auf freie Entscheidungsmacht zu verzichten? Wann kann es rational sein, sozusagen auf Rationalität zu verzichten? Das hört sich paradox an, aber es ist ja möglicherweise trotzdem denkbar. Ich möchte im Folgenden zuerst vier Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit ansprechen, die sich in der Bewertung sehr unterscheiden. Dann möchte ich zweitens genauer nochmal hinsehen, was es eigentlich heißt, eine Entscheidung auszulosen. Dann möchte ich einen Blick auf die Geschichte des Losens werfen oder mehrere Blicke. Zunächst die Frage, die religiöse Deutung des Loses, also ist das Los ein Gottesurteil oder nicht? Und wie hat man das in der Geschichte gesehen? Und dann möchte ich viertens auf vielfältige historische Praktiken des Losentscheidens zu sprechen kommen und sehr unterschiedliche Beispiele auch wieder herausgreifen. Und dann möchte ich zum Schluss nochmal ganz allgemein fragen, was ist denn nun der Sinn der Zufallsentscheidung? Wann ist es rational zu losen? Zunächst vier Beispiele aus der Gegenwart. Das erste Beispiel, Sie erinnern sich sicher noch an den Strafprozess gegen den NSU, Beate Zschäpe und andere Unterstützer des sogenannten NSU in München vor dem Oberlandesgericht 2013 bis 2017. Das öffentliche Interesse an diesem Verfahren war riesengroß Der Raum im Gerichtssaal war sehr begrenzt. Und das hat dann dazu geführt, dass man die Plätze ausgelost hat für die Journalisten. Mit dem Ergebnis, dass die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung keine Plätze bekamen, aber Brigitte und Hallo München. Sie können sich vorstellen, dass das Echo natürlich empört war. Warum war man empört? Offensichtlich deshalb, weil die Medien, die hier miteinander um die Plätze in dieser sehr wichtigen Gerichtsverhandlung konkurrierten, für diese Aufgabe, nämlich über das Verfahren zu berichten, in hohem Maße ungleich qualifiziert waren. Ja? Ungleiches wurde hier durch das Los gleich behandelt. Also jedes Medium hatte die gleiche Chance, da teilzunehmen oder nicht. Aber das waren natürlich ungleich qualifizierte Teilnehmer. Das heißt, die Folge war, das wurde scharf kritisiert. Zweites Beispiel. Eine große deutsche Wissenschaftsstiftung hat vor kurzem in ihre Auswahlverfahren, also welche wissenschaftlichen Projekte gefördert werden oder nicht, ein Zufallselement eingebaut. Zuerst werden die Projektanträge alle wissenschaftlich begutachtet, wie üblich. Und dann wird ein Teil der positiv begutachteten Fälle herausgenommen und unter diesem Teil wird gelost. Warum? Erstens können nie alle sehr guten Projekte, also die sehr gut begutachtet sind, es können nie alle gefördert werden. Es gibt nie genug Geld. Das heißt, man muss eine Auswahl treffen. Zweitens war das Argument, die Erfahrung zeigt, dass sich in den Beratungsverfahren eher die weniger aufregenden Projekte, die weniger riskanten Projekte, die weniger ungewöhnlichen Projekte durchsetzen. Also sozusagen Projekte sind erfolgreich, die ohne Ecken und Kanten sind, weil man sich da leichter einigen kann. Das sind ja meistens Gremien, die sowas entscheiden, oder kann man sich auf eher konventionelle, eher weniger aufregende Projekte leichter einigen. Und das Losverfahren sollte jetzt dazu führen, dass riskantere, weniger konsensfähige, aber auch weniger konventionelle Projekte eine Chance bekamen, gefördert zu werden. Drittes Beispiel, das ist Ihnen sicher allen geläufig. In den letzten Jahren sind auf verschiedenen politischen Ebenen, von der kommunalen Ebene bis hinauf zur EU-Ebene, Bürgerräte oder Bürgerforen eingesetzt worden, die zu bestimmten Themen Empfehlungen an die Politik erarbeiten sollen. Und dabei sind die Fragen, um die es da geht, total verschieden, von ganz großen bis zu ganz kleinen Fragen und Demokratie stärken, Fragen der Energieeffizienz und so weiter. Und wer an so einem Bürgerrat teilnimmt, das wird durch randomisierte Verfahren, also durch Zufallsverfahren, unter einer riesigen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern ausgelost. Politikwissenschaftler haben seit längerem zu diesem Verfahren geraten. Bürgerräte werden als Gegenmittel gegen aktuelle Bedrohungen der repräsentativen Demokratie empfohlen. Und das Argument für das Losen oder die Argumente für das Losen sind hier, das Los betont das Prinzip bürgerlicher Gleichheit und direkter demokratischer Teilhabe. Ein Zitat des sogenannten Bürgerrats Demokratie, das ist ein Modellprojekt des Bundestags, das 2019 gestartet wurde. Da heißt es, alle Bürgerinnen und Bürger sind grundsätzlich fähig und würdig, an der Zukunft der Demokratie mitzuarbeiten. Deshalb nutzen wir das Losverfahren. Der Bürgerrat Demokratie hat einen Querschnitt der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, gerade auch mit Menschen, die sich sonst nicht im politischen Feld zu Hause fühlen, an einen Tisch gebracht. Zitat Ende. Wenn man die Teilnehmenden wirklich aus der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger durch Zufallsprinzip ermittelt, will man einen wirklich repräsentativen Querschnitt durch die gesamte Bürgerschaft herstellen. Das ist nicht hundertprozentig richtig, weil freiwillig wird man gefragt, ob man da mitmachen will. Und nicht alle Gruppen der Gesellschaft sind in gleicher Weise bereit dazu, da mitzumachen. Dadurch hat man dann doch am Ende wieder bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker repräsentiert. Aber zumindest theoretisch soll hier wirklich auf der Basis vollkommener Gleichheit verfahren werden. Und das Verfahren soll dem Vorwurf entgegenwirken. Natürlich, die Politik würde intransparent im Hinterzimmer betrieben und so weiter, über die Köpfe der Bürger hinweg und was sonstige Argumente gegen die Legitimität der politischen Entscheidungen sind. Und dann heißt es, diese zufällig zusammengewürfelte Gruppe, es sind zum Teil ganz kleine Gruppen, es können aber auch Gruppen von 100, 150, 160 Leuten sein, diese zufällig zusammengewürfelte Gruppe, heißt es, überwindet im Prozess dieses gemeinsamen persönlichen Beratens die sonst bestehenden politischen Gräben und die Leute gewinnen einen Eindruck von der Komplexität der politischen Sachfragen. Die Schwachstelle des Ganzen ist natürlich, dass das nur Empfehlungen sind, die da ausgearbeitet werden. Und was anschließend aus diesen Ratschlägen wird, das ist eben natürlich vollkommen unklar. Die sind dann niemals bindend. Aber das ist ein anderes Problem, das den Sinn des Losverfahrens für die Auswahl der Beteiligten ja nicht tangiert. Viertes schließlich, aktuellstes Beispiel, Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Alle jungen Männer im entsprechenden Alter, wie Sie wissen, müssen jetzt einen Fragebogen ausfüllen, ob sie freiwillig zur Bundeswehr gehen möchten oder nicht. Das Problem ist zum einen, dass es voraussichtlich nicht genügend Freiwillige geben wird, oder das weiß man noch nicht, aber wahrscheinlich nicht. Und zum anderen, dass es derzeit aber auch überhaupt nicht genug Kapazitäten für eine allgemeine Musterung aller und Wehrpflicht aller wehrfähigen jungen Männer gibt. Von den Frauen sprechen wir noch gar nicht. Das hat eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe aus SPD und CDU erarbeitet, den Vorschlag, nämlich, dass zuerst unter allen, die diesen Fragebogen ausfüllen mussten, gelost werden sollte, wer überhaupt gemustert wird oder nicht. Und wenn dann unter den zu Musternden nicht genug Freiwillige sind, soll zweitens gelost werden, wer dann tatsächlich zum Wehrdienst eingezogen wird oder nicht. Das Argument war, das Losverfahren ist gerecht, weil es die Männer im wehrfähigen Alter zunächst einmal im Auswahlprozess alle gleich behandelt. Also sie sind alle, haben alle die gleiche Chance oder sozusagen das Unglück, ausgewählt zu werden oder nicht. Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Es wird also Gleichheit im Auswahlverfahren hergestellt. Andererseits produziert das Verfahren im Ergebnis aber eine extreme Ungleichheit natürlich. Ja? Die Karikatur zeigt, wie scharf die öffentliche Reaktion war. Eine Frage, bei der es unter Umständen dann später, nämlich im Kriegsfall um Leben und Tod gehen könnte, soll nicht dem blinden Zufall überlassen werden. Das war übrigens im Vietnamkrieg auch so, da war eine Kombination aus Geburtsprinzip und Losprinzip entscheidend dafür, ob man in den Krieg geschickt wurde nach Vietnam oder nicht. Es waren am Ende die meisten Entscheidungsträger dagegen, auch der Verteidigungsminister selber war dagegen, sodass, soweit ich weiß, der Vorschlag mittlerweile vom Tisch ist. Sie sehen also vier sehr unterschiedliche Fälle mit sehr unterschiedlicher Resonanz. Ich möchte deshalb jetzt zunächst nochmal allgemeiner einen Schritt zurück tun und fragen, worin besteht überhaupt die Logik des Losens? Was genau bedeutet es, eine Zufallsentscheidung zu treffen? Dazu ist wichtig, sich klarzumachen, dass wenn das Los entscheidet, dann tut es das ja nicht gewissermaßen von alleine, sondern es tut das nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, den man ihm gibt. Das heißt, es setzt immer bestimmte Vorentscheidungen voraus. Nämlich, eine Losentscheidung setzt voraus zunächst mal, dass klare Entscheidungsfragen, Entscheidungsoptionen generiert werden. Das klingt jetzt banal, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es muss also eine präzise Frage mit präzisen Optionen auf dem Tisch liegen. Es muss zweitens bestimmt werden, wie genau, mit welcher Technik sozusagen dann diese Frage entschieden werden soll. Also vom Würfelwurf über, in der Antike hatte man ganz komplizierte Kleroterien, wie man das nannte, super komplizierte Wahlmaschinen, die aber eben über Zufallprinzip liefen, über Kugeln, Bohnen, Strohhalme, Zettel und so weiter. Oder natürlich durch randomisierte digitale Verfahren, das ist natürlich auch heutzutage. Schließlich setzt es drittens voraus, dass sich die Beteiligten der Losentscheidung im Voraus unterwerfen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also es muss klar sein, dass das Losverfahren sozusagen gilt, dass man sich darauf verständigt hat. Wenn das alles der Fall ist, dann schafft dieses Arrangement eine Handlungsebene, auf der unter den auszulosenden Optionen vollständige Gleichheit herrscht im Hinblick auf die Sache, um die es geht. Das heißt, jede Option hat genau die gleiche Chance, getroffen zu werden oder nicht. Das macht die Entscheidung für die Beteiligten unverfügbar. Also man verzichtet auf eigene Handlungsmacht. Man verzichtet auf das Abwägen der Alternativen. Man verzichtet auf Beratung, auf Aushandlung, auf Konsensfindung. Man verzichtet aber auch auf illegitime Einflusswege, auf bestehende Machtstrukturen und so weiter. Auf all das wird verzichtet. Das Losen befreit das Entscheiden einerseits von der Ermittlung vernünftiger Gründe und Auswahlkriterien, andererseits befreit es aber auch von allen möglichen unzulässigen Einflüssen, also persönlichen Vorteilsgewinnen, Patronagestrukturen und so weiter. Also das Los ist unparteilich und es ist gesichtswahrend für die jeweils Unterlegenen, denn es ist niemandem persönlich zuzurechnen, wie es ausgefallen ist. Es entlastet auch von Verantwortung für das Ergebnis. Pointiert formuliert kann man sagen, losen bedeutet, dass man gewissermaßen voraussetzungslos von vorn anfängt. Es ist der Inbegriff von Kontingenz, von Unverfügbarkeit. Das kann man positiv oder negativ sehen, kommt ganz drauf an. Wie gesagt, man verzichtet auf Handlungsmacht, aber man entlastet sich auch von der Zumutung, die das Entscheiden für die Handelnden sehr oft bedeutet. Entscheiden, das muss man sich grundsätzlich klar machen, ist eigentlich immer eine Zumutung. Warum? Weil was die beste oder die richtige Entscheidung ist, das kann man im Prinzip im Moment des Entscheidens selbst nie wirklich hundertprozentig wissen. Man weiß es nicht, weil die Zukunft unbekannt ist. Also hinterher weiß man es natürlich immer besser, aber im Moment des Entscheidens kann man zwar abwägen, man kann aber nie sicher wissen, was später die richtige Entscheidung gewesen sein wird. Nun ist eben die Frage, wann ist ein solcher Verzicht auf Handlungsmacht, auf rationales Abwägen, wann ist ein solcher Verzicht seinerseits rational und wann nicht? Und das kommt ganz auf den spezifischen Gegenstand und auf die Rahmung des Losens an. Also welche Frage wird gestellt, zwischen welchen Optionen wird gelost und warum? Und es geht immer darum, eine Balance herzustellen zwischen Steuerung und Kontrolle eines Verfahrens einerseits und Einsatz des blinden Zufalls andererseits. Je nachdem, wie das Los gerahmt wird, das werden Sie gleich bei den historischen Fällen sehen, bleibt dann oft diese grundsätzliche Kontingenz insgesamt doch beherrschbar. Die Losentscheidung macht den Zufall für Zwecke der menschlichen Praxis gezielt verfügbar und deswegen hat man das Los organisierten Zufall genannt. Es ist nicht einfach Zufall, sondern organisierter, herbeigeführter Zufall. Wie gesagt, ich bin Historikerin der frühen Neuzeit, deswegen interessiere ich mich natürlich besonders für historische Fälle und die Frage, wie man möglicherweise aus historischen Fällen Parallelen für heutige Fragen ziehen kann oder auch nicht. Zunächst würde ich gerne auf die religiöse Dimension des Losens zu sprechen kommen. In allen Gesellschaften, historisch, aber zum Teil auch heute noch, gab und gibt es Zufallsverfahren, die dazu dienen sollten, Gott oder Götter oder Dämonen oder wie auch immer jenseitige Mächte zu befragen und Entscheidungen an diese transzendenten Mächte zu delegieren, also Divination. Das Alte Testament zum Beispiel ist voller Losentscheidungen, die als göttliche Urteile galten. Und auch im frühen Mittelalter in den germanischen Stammesrechten gab es die Praxis des Gottesurteils, also Wasserprobe zum Beispiel. Jemand wird ins Wasser geworfen, wenn er untergeht oder sie. Ist er unschuldig, wenn er oben schwimmt oder sie, dann geht das nur mit teuflischer Hilfe und deswegen ist es ein Zeichen, dass derjenige schuldig ist. Manche strengen religiösen Sekten, man sagt heute nicht mehr Sekten, aber fundamentalistische religiöse Gruppierungen gebrauchten das Los noch bis weit in die Moderne, bis ins 19. Jahrhundert als Entscheidungsgenerator. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. nämlich eine bestimmte pietistische Gruppierung des 18. Jahrhunderts, nämlich die sogenannte Herrnhuter Brüdergemeinde oder Brüderunität, hat jedenfalls bis weit ins 19. Jahrhundert dem Heiland persönlich Entscheidungen vorgelegt, Entscheidungsfragen vorgelegt, die dann durch das Ziehen von Ja- und Nein-Zettelchen entschieden wurden. Zum Beispiel die Frage, wer als Missionar in welche Weltgegend geschickt werden soll und so weiter. Also in dem Archiv kann man dann sehen, die Protokolle dieser Entscheidungsverfahren. Da steht dann, der Heiland genehmigt, dass wir darauf antragen, dass X und Y nach Australien zum Missionsdienst berufen wird, oder der Heiland genehmigt das eben nicht. Da zog man ein Zettelchen und dann hatte der Heiland das eben entschieden. Das war zum Teil ziemlich desaströs, weil die Entscheidungen sich im Nachhinein als sehr, sehr unvorteilhaft erwiesen. Das ist also ein relativ junges Beispiel. Die christlichen Kirchenväter in der Spätantike und im Mittelalter haben dagegen seit jeher eine sehr kritische Haltung zu den Losverfahren eingenommen. Sie haben vielmehr gesagt, Losen sei eine Art von Magie und deswegen verboten. Also im Kirchenrecht heißt es zum Beispiel im 12. Jahrhundert, Decretum Gratiani, klipp und klar, das Los, also Sors, ja, die Sors, ist als Wahrsagerei, Divinatio, und Hexerei, Maleficium, anzusehen. Wer mit Hilfe des Loses die Zukunft vorhersagt oder den göttlichen Willen ermitteln will, soll exkommuniziert werden. Ja, also die haben das ausdrücklich verboten. Dann hat sich Thomas von Aquin, der große Theologe des 13. Jahrhunderts, mit der Frage beschäftigt und hat eine ganz wichtige Unterscheidung getroffen, die dann weit in die Neuzeit hinein relevant war. Nämlich, Thomas hat gesagt, es gibt das Sortilegium und die Sors. Das Sortilegium ist eine verbotene, abergläubische Praktik, weil man damit Gott nötigt. Gott sozusagen nötigt, auf eine bestimmte Frage zu antworten. Und damit Gott nötigt, etwas zu offenbaren, das er nicht von sich aus offenbart hat und das nicht mit den Mitteln der menschlichen Vernunft ermittelt werden kann. Also sowas wie, was wird in der Zukunft passieren, oder das ist die Wahrheit. Ja? Das, sagt Thomas, beruht immer auf einem Pakt mit dem Teufel und seinen Dämonen. Das ist also verboten. Die Sors, das Los, das er davon unterscheidet vom Sortilegium, ist dagegen grundsätzlich erlaubt. Warum? Das ist etwas, das einfach nur eine Entscheidung über eine menschliche Vereinbarung ist. Wir vereinbaren jetzt, eine bestimmte Frage mit Los zu entscheiden. Das hat nichts mit göttlichem Willen zu tun. Es ist einfach nur eine diesseitige, weltliche, menschliche Übereinkunft und das ist erlaubt. Einig war man sich in der ganzen Vormoderne über die Verurteilung des Glücksspiels. Da war man immer überzeugt, dass der Teufel im Spiel ist. Das Glücksspiel war moralisch hochgradig anstößig und da saß sozusagen immer der Teufel mit am Tisch. Das war aber und blieb auch lange noch ein verzwicktes theologisches Problem, inwiefern nun beim Losen Gottes Willen sich offenbart oder nicht, inwiefern der Teufel seine Hand im Spiel hat oder inwiefern das nur eine menschliche, weltliche Angelegenheit ist. Eine Wende in der Sicht auf diese Dinge brachte dann die sogenannte wissenschaftliche Revolution im 17. Jahrhundert, die auch mit einer, wie man es genannt hat, Mechanisierung des Weltbildes einhergegangen ist, wonach man sich vorgestellt hat, dass Gott nur die erste Ursache aller Vorgänge auf der Welt ist und der gewissermaßen wie ein Uhrmacher nur die Uhr hergestellt hat, die dann aber nach Naturgesetzen, unveränderlichen Naturgesetzen von alleine weiterläuft und Gott es gar nicht nötig hat als weiser Uhrmacher, da noch irgendwie mit Wundern oder sowas einzugreifen. Wenn man das so sieht, ist der Zufall kein Eingriff Gottes in den natürlichen Lauf der Dinge. Und man kann durch bestimmte Fragearrangements, kann man auch nicht mehr mit oder ohne dämonischer Hilfe eine göttliche Auskunft provozieren. Sondern man kann einfach nur wirklich den blinden Zufall, der einfach nur ein Ergebnis einer Kausalkette ist, dem kann man sozusagen eine Entscheidungsfunktion zumessen. Es hat nichts mehr mit der Wahrheit oder mit dem göttlichen Willen zu tun. Man kann aber den Ausgang solcher Zufallsverfahren mit Wahrscheinlichkeitsrechnung dann seit dem 17., 18. Jahrhundert berechnen. Das ist neu. Das heißt also, das Losen taugt dann nicht mehr zur Ermittlung der Wahrheit oder des göttlichen Willens, sondern es war einfach nur noch eine menschliche Praxis. Damit komme ich zu historischen Beispielen. Denn trotz der eben erwähnten theologischen Bedenken gegen das Losen hat man sich tatsächlich zu allen Zeiten immer des Losens bedient, ob nun mit oder ohne göttliche Mithilfe. Und zwar unter ganz verschiedenen Arrangements und zu ganz verschiedenen Zwecken. Welche Gegenstände des Losens begegnen nun in der Geschichte? Die Gelehrten haben sich schon im 17. Jahrhundert ausführlich damit beschäftigt und lange Kataloge von Losverfahren aus der Geschichte, aus dem Alten, Neuen Testament und so weiter aufgestellt. Sehr häufig kam das Losen zum Einsatz beim Zuteilen oder Teilen von Gütern. Zum Beispiel bei Erbfällen, wenn die Güter nicht gleichmäßig oder überhaupt nicht aufgeteilt werden konnten, aber die Erben grundsätzlich gleichberechtigt waren. Welcher von den mehreren Erben bekommt welches Stück Land? Oder das bekannteste Beispiel aus dem Neuen Testament, wer bekommt den Mantel Christi unter dem Kreuz? Ja, wo Sie hier sehen auf diesem Bild von Lukas Cranach, wie die Söldner unter dem Kreuz um den Mantel Christi losen. Söldner wurden in dieser Zeit besonders mit Würfelspiel in Verbindung gebracht. Also zu Teilung von unteilbaren oder Zuweisung von unteilbaren Gütern zum Beispiel. Umgekehrt wurde aber auch das Los eingesetzt bei der Zuteilung von Lasten, also von Bürden, von Zumutungen. Vor allem von Zumutungen existenzieller Art. Zum Beispiel, welcher Arzt muss in der Stadt bleiben, wenn eine Pestepidemie ausbricht? Ja, das ist praktisch der sichere Tod. Welcher Arzt muss bleiben? Also auch eine Frage auf Leben und Tod. Oder auch das Los wurde eingesetzt in Pattsituationen, wenn Konflikte nicht konsensuell oder nicht kompromisshaft entschieden werden konnten. Zum Beispiel bei den damals ständig stattfindenden Rangkonflikten. Das war eine sehr hierarchische Gesellschaft und es fanden ständig Rangkonflikte statt. Und wenn man sich da nicht einigen konnte über den Vorrang, weil beide Seiten sich auf ein anderes Kriterium beriefen für den Vorrang, und man jetzt zwischen den Kriterien nicht entscheiden konnte, dann rieten die Gelehrten dazu, dann das Los einzusetzen, zum Beispiel. Am häufigsten kamen Losverfahren oder Loselemente, besser gesagt, bei der Besetzung öffentlicher Ämter zum Einsatz. Der prominenteste und bekannteste Fall ist bis heute die griechische Antike, vor allem das klassische Athen, wo das Los seit den Reformen von Solon und Kleisthenes um 500 vor Christus Einsatz fand für die Besetzung aller möglichen Ämter, vor allem auch für die Besetzung der Ratsversammlung, Rat der 400, nachher 500. Und da spielte das Losen eine ganz zentrale Rolle, weil es das demokratische Prinzip verkörperte, weil tatsächlich Gleichheit aller Bürger hergestellt wurde. Wobei Bürger natürlich nur eine ganz bestimmte Gruppe war. Frauen gehörten nicht dazu, Sklaven gehörten nicht dazu, viele gehörten gar nicht dazu. Aber unter den Bürgern wurde das Prinzip der Gleichheit, der bürgerlichen Gleichheit damit realisiert, dass alle gleichermaßen in diesen Rat der 500 gelangen konnten. Und der Clou ist natürlich, dass die sozialen Unterschiede zwischen diesen Bürgern, die es natürlich gab, es gab reiche und arme Bürger, es gab unterschiedliche Quartiere, es gab unterschiedliche Handwerke und so weiter. Von diesen sozialen Unterschieden wurde abgesehen, sie wurden irrelevant, weil alle gleichermaßen unabhängig von allen Unterschieden getroffen werden konnten und Mitglieder des Rates werden konnten oder auch in anderen Zusammenhängen, auch im Sport, in allen möglichen, beim Priestertum und so weiter, wurde das Los in der griechischen Antike eingesetzt. Also das Los war und ist bei solchen Arrangements ein Instrument, und ich zitiere den Juristen Otto Debenheuer, ein Instrument, das politische und rechtliche Gleichheit dort herstellt, wo tatsächlich Ungleichheit herrscht. Das heißt, unter bestimmten Umständen wird von der Ungleichheit derer, unter denen gelost wird, abgesehen. Zugleich aber bewirkt das Los im Ergebnis eine Ungleichheit. Aber diese Ungleichheit verdankt sich dann eben dem Zufall und nicht der Willkür irgendwelcher anderen Menschen. Dieses Losverfahren ist natürlich unseren Bürgerräten verwandt. nicht nur in der Antike, sondern auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, vor allem späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit, also frühe Neuzeit bis ungefähr zur Revolutionsepoche um 1800, wurde das Losverfahren zur Besetzung politischer Ämter in sehr, sehr vielen, vor allem Stadtkommunen, unabhängigen Stadtkommunen eingesetzt. Es gab ja diesseits und jenseits der Alpen sehr viele autonom regierte Städte, Stadtkommunen, Stadtstaaten sozusagen. Das prominenteste Beispiel ist die Stadtrepublik Venedig, wo die Vergabe der höchsten Ämter seit dem 13. Jahrhundert in einem ganz komplexen, mehrstufigen Verfahren aus Elementen von Wahl und Los erfolgte. Und zwar bis zur Französischen Revolution. Und diesem Losverfahren verdankt, oder diesem komplexen Verfahren verdankte die Republik Venedig auch den sehr, sehr guten Ruf in der frühen Neuzeit, sozusagen die ideale Aristokratie zu sein, weil sie so stabil war, weil sie nicht wie andere Stadtstaaten der Zeit ständigen Bürgerunruhen ausgesetzt war. Aber es gab solche mehrstufigen Ratswahlverfahren, also es ging meistens um den Stadtrat, aber auch die Bürgermeisterwahlen und so weiter. Mehrstufige Ratswahlverfahren mit Loselementen gab es zum Beispiel auch in Frankfurt am Main, in Bremen, in Hamburg, in Münster, Aachen, Genf, Bern, Basel, Utrecht, Rotterdam und so weiter und so weiter. Das Losen war in diesen Städten allerdings nicht wie im klassischen Athen ein Mittel zur Herstellung demokratischer Gleichheit aller Bürger. Und der gezielte Einsatz des Zufalls bedeutete nicht, dass das Verfahren als Ganzes sich der Steuerung und der Kontrolle der alten mächtigen Familien entzog. Es kam auch hier auf die spezifische Rahmung an. Diese Bürgermeister- und Ratswahlen fanden in der Regel jährlich statt. Und es handelte sich im Wesentlichen um Rotationsverfahren. Es gab meistens einen großen Pool an ratsfähigen Menschen, die immer nur eine relativ kleine Oberschicht waren, und einem engeren Rat, der jeweils jedes Jahr aus diesem größeren Pool ausgewählt wurde. Es handelte sich nicht um allgemeine und gleiche Wahlen unter allen Bürgern. Fast nie. Also es konnte nicht die Gesamtheit der Bürger frei und gleich wählen und gewählt werden. Es gab mitunter Verfahrensformen von unglaublicher, geradezu schwindelerregender Komplexität. Da gab es sehr, sehr viele Unterschiede. In jeder Stadt war das ein bisschen anders, aber es gab doch ein gewisses Muster. Typischerweise wurde nämlich aus einem schon bestehenden Gremium wurden einzelne Wahlmänner ausgelost, manchmal auch bestimmt, manchmal ausgelost. Und diese Wahlmänner nominierten dann wiederum andere, möglicherweise jenseits ihrer Gruppe oder aus der Gruppe. Und unter denen wurde dann wieder ausgelost. Und das konnte über mehrere Runden gehen. Zum Beispiel hat eine Wahlordnung in Münster von 1721 bestimmt, dass die Ratsherren zuerst, also die schon bestehenden Ratsherren, zuerst aus ihrer Mitte 5 Männer auswürfelten. Diese 5 bestimmten jeder von ihnen 8 Wahlmänner, sogenannte Kurgenossen, also Küren wählen. Diese 40 Kurgenossen waren das ja dann. 40 Kurgenossen losen aus ihrer Mitte wieder 10 aus. Diese 10 bestimmten dann wieder 20 Kurgenossen. Diese 20 würfelten untereinander wiederum 10 aus. Und diese 10 wählten schließlich den neuen Rat. Das heißt, eine Öffnung dieses Kreises fand immer nur in ganz kontrollierter Weise statt. Warum das Ganze, fragt man sich. Bezeichnend ist, dass solche und ähnliche Ratswahlverfahren meistens in politischen Krisenzeiten eingeführt wurden, wenn die städtische Elite sich durch Korruption und innere Parteiungen, Konflikte zerriss und vor allem auch die Legitimität dann von außen bestritten wurde. Die gesamte Bürgerschaft sozusagen diese Ratskliken kritisierte und deren Legitimität bestritten wurde. Das Zufallsprinzip sollte den Einfluss von Klientelstrukturen und von Stimmenkauf und so weiter ausschließen. So hieß es dann zum Beispiel, das Los, wollen wir zugeben, ist blind. Aber der Geist der Kabalen des Anhangs der Verwandtschaft ist noch blinder. Zitat Ende. Vom Losen erhoffte man sich also die Wiederherstellung politischer Stabilität in Augenblicken der Krise. Und tatsächlich hat diese Stabilität dann diesen alteingesessenen Eliten gerade denen besonders wieder genützt, weil ihre Stellung in der Regel eben gar nicht angetastet wurde, sondern unter ihnen eben nur fairere Verfahren etabliert wurden. Das Los hatte im Rahmen dieser Verfahren mindestens drei Effekte. Es machte zum einen unkalkulierbar, wer am Ende genau tatsächlich wählen durfte. Ja, dann immer wieder gelost und zugewählt und logelost zugewählt. Und wer dann am Ende wirklich den Rat wählen durfte, konnte man am Anfang nicht wissen. Das heißt, man konnte auch nicht, da hätte man dann alle bestechen müssen. Das war zu teuer. Also war ein Mittel gegen Wahlabsprachen und Stimmenkauf. Dieses Verfahren bezog zum anderen mehr Personen in das gesamte Wahlgeschehen ein als potenzielle Wähler, auch wenn es am Ende nur wenige waren, die wählten, aber es waren insgesamt mehr Personen in das Ganze einbezogen und damit steigerte das die Legitimität des Ergebnisses. Also wenn man in ein Verfahren irgendwie einbezogen war, ist man hinterher leichter bereit, das Verfahrensergebnis zu akzeptieren. Und schließlich schützte das Ergebnis die Nichtgewählten vor Gesichtsverlust. Es war also dem Zufall zuzuschreiben und nicht den eigenen Kollegen, dass die das nicht geworden waren. Das ist übrigens auch ein Argument für die Volkswagen-Stiftung. Man will lieber, wenn man etwas nicht bewilligt bekommt, das dem Zufall zuschreiben als den bösen Kollegen. Das kontrollierte Losen in Ratswahlverfahren ist ein Beispiel für ein unter den Zeitgenossen als legitim und vernünftig geltendes Einsatzfeld des Loses. Ganz anders verhält es sich mit einem anderen Beispiel, das ich Ihnen noch vorführen möchte, nämlich, dass man nämlich die Würfel darüber entscheiden ließ, wer hingerichtet wurde, wenn im Krieg mehrere gemeinsam in ähnlicher oder gleicher Weise straffällig geworden waren, also zum Beispiel Meuterer, Rebellen oder Deserteure. Einen solchen Vorgang hat Jacques Callot in diesem sehr berühmten Kupferstichserie hier des 30-jährigen Krieges, die großen Schrecken und Übel des Krieges. Und das Bild hier halt, also La Pendaison, also der Galgenbaum, es ist eine offizielle Exekution, es ist keineswegs eine Lynchaktion, sondern es ist eine offizielle militärrechtliche Exekution. Sie sehen jede Menge Hingerichteter. Und wenn Sie dann genau hinsehen, dann sehen Sie unter dem Baum zwei Soldaten, die auf einer Heertrommel würfeln. Und zwar um das Leben. Das Verfahren stammte aus dem Kriegsrecht der römischen Antike und das war die Praxis der Dezimation. Also Dezem, ne, der Zehnte wird hingerichtet und die neun anderen werden freigelassen. Also Bestimmung jedes zehnten Mannes zur Exekution. Es gab es natürlich auch jedes 20. Mannes und so weiter. Bei Cicero zum Beispiel heißt es, unsere Vorfahren bestimmten, wenn von vielen eine Schandtat in Militärsachen begangen worden war, das Los über sie zu werfen, damit die Angst alle ergriff, aber die Strafe nur wenige traf. Das übernahmen dann die Humanisten im 16. Jahrhundert als Element der vorbildlich gehaltenen römischen Kriegskunst. Und die Humanisten lobten eben einerseits die disziplinierende Wirkung, zweitens die Gerechtigkeit des Verfahrens, weil ja die Selektion der Willkür und den Vorlieben der Vorgesetzten entzogen war. Ja, die Vorgesetzten konnten jetzt nicht ihre Lieblinge begünstigen. Und drittens natürlich, weshalb das gelobt wurde, das Verfahren, war natürlich, dass das wertvolle Menschenmaterial geschont wurde. Man brauchte die Leute ja noch und man konnte nicht alle Deserteure hinrichten. Gerade in der frühen Neuzeit war Desertion immer ein Massenphänomen und man brauchte ja die wertvollen Soldaten noch. Das waren also drei Gründe, die da angeführt wurden. Geistliche, vor allem zum Beispiel Martin Luther, haben das scharf abgelehnt. Also Luther schreibt, die Christen und Frommen losen nicht darum, dass man jemand töten solle. Trotzdem hat diese Praxis Eingang in das Kriegsrecht vieler europäischer Länder gefunden, unter anderem zum Beispiel Brandenburg-Preußens. Wie oft das tatsächlich praktiziert wurde, ist nicht richtig klar, denn in den Quellen erscheinen immer dieselben Fälle, sind immer zwei, drei, immer dieselben Fälle, sodass ich vermute, dass sehr selten tatsächlich so verfahren worden ist, wie Callot das hier in dem Bild darstellt. Einer dieser spektakulären Fälle ist das sogenannte Frankenburger Würfelspiel aus dem Jahr 1625 in Oberösterreich, wo der kaiserliche Befehlshaber, der Kaiser natürlich katholisch, gegen rebellische, ketzerische, protestantische Bauern vorging und eben ein solches Würfelspiel über sie verhängte, was dann einen großen, langdauernden Bauernaufstand auslöste und später immer als Inbegriff des schändlichen Herrschaftsmissbrauchs galt und in die regionale Erinnerungskultur eingegangen ist. Und Sie sehen das daran, dass das heute noch immer als Reenactment inszeniert wird und auf Briefmarken und in Spielen und so weiter noch existiert. Das Würfeln um das Leben hat nie diesen Ruch des Unanständigen, des Gotteslästerlichen, des Verächtlichen, des Geringschätzigen auch verloren. Dass man das Leben durch Glücksspiel entscheiden lässt, über Leben und Tod, das wurde eigentlich nie den Ruch des Gotteslästerlichen los. Zumal auch diese Praxis immer nur über die Gemeinen angewandt wurde, also die einfachen Soldaten oder hier die Bauern, während die Anführer, die Offiziere sozusagen das Privileg der persönlichen individuellen Exekution. Die wurden dann mit dem Schwert hingerichtet. Das war natürlich tödlich, aber es war jedenfalls nicht so geringschätzig und gewissermaßen nibelierend. Im Zeitalter der Aufklärung wurde das ganz besonders scharf kritisiert, und zwar aus sehr grundsätzlichen Überlegungen. Denn es ging jetzt darum, sozusagen das Recht wirklich individuell anzumessen, die individuelle Schuld jedes Einzelnen zu ermitteln und dann konsequent nach dieser individuellen Schuld auch individuell zu strafen. Während ja die Dezimation hat ja zwei Seiten. Einerseits trifft das Todesurteil nur ganz wenige. Das ist gewissermaßen willkürlich, nicht nach einer bestimmten bemessenen Schuld. Und umgekehrt wird aber genauso willkürlich, werden aber 9 von 10 verschont. Und in der Aufklärung hat man dann argumentiert, das ist eben genauso ungerecht. Nicht nur die Unschuldigen müssen verschont bleiben, sondern auch alle Schuldigen müssen auch bestraft werden. Ja? Also Justitia würfelt nicht, sondern sie wägt. Soweit meine historischen Beispiele. Sie haben vielleicht gesehen, dass manche gar nicht so weit, auch die Bewertung so weit von dem entfernt ist, wie das heute diskutiert wird. Diese historischen, wie auch am Anfang die erwähnten aktuellen Beispiele, sollten zeigen, wie unterschiedlich der organisierte Zufall des Losverfahrens wirkt, je nachdem, wie man ihn rahmt, wie genau man ihn einsetzt. Jetzt nochmal zurück zu der Frage, wann erscheint das Los rational und legitim und wann nicht? Und aus welchen Gründen? Nochmal, Losen ist der Extremfall des Entscheidens, könnte man sagen. Losen bedeutet, dass das Moment der Kontingenz, also dass alles immer ja auch anders entschieden werden könnte, dass das dramatisch betont wird. Ja? Kontingenz heißt, dass man immer auch anders entscheiden könnte und wie gesagt, dass man im Moment des Entscheidens nie hundertprozentig sicher sein kann, dass man richtig entscheidet. Das ist niemals garantiert. Und das wirft Verantwortungs- und Legitimationsprobleme auf. Wie gesagt, entscheiden ist eigentlich grundsätzlich eine Zumutung. Und durch das Losen entzieht man sich dieser Zumutung, indem man das Entscheiden auf einer unverfügbaren Ebene ansiedelt und auf die eigene Handlungsmacht verzichtet. Das befreit von persönlicher Verantwortung, von möglichem Gesichtsverlust, von Ungerechtigkeit, Bevorzugung und so weiter. Es kann also vernünftig und sinnvoll erscheinen, auch wenn man nicht an die Möglichkeit göttlichen Eingreifens beim Losen glaubt. Und zwar erstens dann, und das habe ich jetzt nicht am Beispiel vorgeführt, aber das ist auch ein wichtiger Fall. Erstens ist es dann, kann es dann rational sein, zu losen, wenn rationales Abwägen nicht möglich ist, weil nicht genug Zeit oder nicht genug Informationen oder andere Ressourcen zur Verfügung stehen, aber trotzdem entschieden werden muss, und zwar schnell entschieden werden muss. Das heißt, wenn es wichtiger ist, überhaupt zu entscheiden, als richtig und gut zu entscheiden. Oder das Losen kann zweitens vernünftig sein, wenn die Entscheidungsoptionen tatsächlich völlig gleich sind. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall. Meistens ist es so, dass die Optionen durch das Losen als gleich gelten sollen, im Hinblick auf die Frage, um die es geht. Wie gesagt, die Bürger sind nicht alle gleich als Menschen, aber als Bürger gelten sie gleich. So war es also, wie gesagt, in der attischen Demokratie und so ist es auch bei den heutigen Bürgerräten. Die Bürger und Bürgerinnen sind nicht gleich an Charaktereigenschaften, an Fähigkeiten, an Bildung, an Einkommen und so weiter. Sind sie natürlich total verschieden, aber sie gelten als gleich im Hinblick auf ihre politische Bürgerqualität. Das heißt, hier wird Gleichheit im Verfahren hergestellt, indem das Los alle gleich behandelt. Zugleich wird aber im Ergebnis Ungleichheit erzeugt. Allerdings auf der Grundlage, wie gesagt, gleicher Chancen getroffen zu werden oder nicht. Unabhängig von der individuellen Qualifikation, individuellen Schuld, individuellen Verdiensten und so weiter, Vorteilen. Und das macht ein solches Verfahren zugleich besonders gerecht und zugleich besonders angreifbar, je nach Perspektive, vor allem dann, wenn es um existenzielle, potenziell existenzielle Folgen geht, Leben und Tod. Zufallsentscheidung kann aber drittens auch dann sinnvoll erscheinen, wenn das Urteil des blinden Zufalls oder das Ergebnis des blinden Zufalls für die Betroffenen leichter akzeptabel ist als das Urteil der menschlichen Entscheidungsträger. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es erhebliche Zweifel gibt an der Gerechtigkeit und Rationalität bestehender Entscheidungsverfahren. Das heißt, wenn es darum geht, unzulässige Einflussnahmen und illegitime Entscheidungsmotive und Kriterien auszuschalten. Losverfahren sind deshalb oft Antworten auf Legitimitätskrisen. Allerdings, und das ist wiederum die Kehrseite des Losens und der Grund, warum es dann doch bei vielen immer bis heute ein Störgefühl erzeugt, je wichtiger die Entscheidungen sind, desto mehr, Entscheidungen dem Zufall anzuvertrauen, ist natürlich gleichzeitig gewissermaßen eine Kapitulation der Vernunft. Es bedeutet ja zuzugeben, dass man hier mit Rationalität nicht wirklich weiterkommt. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Entweder weil man keine Zeit hat oder weil es Gründe gibt zu vermuten, dass hier irrationale Einflüsse eine Rolle spielen oder weil überhaupt rationales Erwägen an seine Grenzen kommt. Ja? Und das heißt also, losen heißt eingestehen, dass Rationalität des Entscheidens seine Grenzen hat. Und genau das ist für Menschen schwer einerseits zu akzeptieren, aber meines Erachtens macht das Losen auch ziemlich vernünftig, weil ich diese Skepsis auch für berechtigt halte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger mit ihrem Vortrag »Warum nicht losen?« über den Sinn von Zufallsentscheidungen. Barbara Stolberg-Rillinger hat ihren Vortrag am 22. April 2026 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live gehalten. Veranstaltet wird die Reihe von der Volkshochschule Esslingen und der Volkshochschule Südost im Landkreis München. Und wenn ihr noch mehr von Barbara Stolberg-Rillinger hören wollt, wir hatten sie tatsächlich über die Jahre schon ein paar Mal im Hörsaal. Die Vorträge von ihr aus unserem Hörsaalarchiv verlinke ich euch in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.